Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
Gerichtsprozesse funktionieren nur, wenn es Zeugen gibt. Die müssen dann darlegen, was sie mit eigenen Augen gesehen haben. Auch in Fragen des Glaubens berufen wir uns auf Augenzeugen, nämlich auf die, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Man nennt sie Osterzeugen. Dekan Johannes Planck aus Straubing erinnert an sie in der katholischen Morgenfeier.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Wer kennt es nicht? Das alte, gern genommene Kinderspiel, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn dem Nachwuchs langweilig ist. Zumindest war es bei mir so, wenn meine Eltern längere Strecken im Auto mit mir unterwegs waren. Im Zeitalter von Handy und einer Fülle von sozialen Medien ist diese Form des Zeitvertreibs eher in Vergessenheit geraten. Aber vielleicht erinnern Sie sich ja noch an Ihre Kindertage. Ich jedenfalls denke gerne daran zurück. Und in der Rückschau wird mir immer bewusster, wie beschränkt mein Horizont doch war und wie oft mich meine Eltern gewinnen ließen, obwohl sie ganz genau wussten, welchen Gegenstand ich gerade im Visier hatte, den sie erraten sollten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Lässt sich die Grundidee dieses Spieles nicht auch auf unser Leben übertragen? Wie oft sehen Menschen dasselbe und nehmen es doch ganz unterschiedlich wahr? Denn auch wenn Form und Farbe von etwas für jeden gleich aussehen, schaut jeder mit der Brille seines Lebens auf Menschen und Dinge und vielleicht auch auf so manches gemeinsam Erlebte. Es gibt also ein Schauen mit den Augen meines Körpers und ein Schauen mit meinem Inneren, wir sagen gern mit dem Herzen. Da fällt mir natürlich unweigerlich der bekannte Satz aus der Geschichte des kleinen Prinzen ein, der aus der Feder von Antoine de Saint-Exupéry stammt. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Auch wenn dieser Satz nicht aus der Bibel stammt, finde ich in der ganzen Heiligen Schrift immer wieder Geschichten, die genau von dieser Erfahrung erzählen. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist spannend. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen und hinzuhören. Nicht immer ist das, was ich als erstes sehe und mich anspricht, auch für jemand anderen das Entscheidende. Das macht es für mich auch so interessant und ansprechend. Ich denke da zum Beispiel an Abraham, den Urvater unseres Glaubens. Von ihm wird erzählt:
Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre, während er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Er erhob seine Augen und schaute auf, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: »Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh doch nicht an deinem Knecht vorüber.« Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen.
Eigenartig. Abrahams Augen sehen drei Männer, und doch spricht er sie an, als wären sie eine Person. Vor ihm stehen mehrere, aber sein Herz sagt: Vor mir steht der eine Gott. Und diesen lädt er ein, Gast bei ihm zu sein. Es braucht für ihn keine Erklärung, und sie müssen sich auch nicht bei ihm vorstellen. Es ist sein inneres Gespür, das ihn sicher sein lässt, dass hier mehr bei ihm einkehrt als ein Nachbar oder ein guter Freund. Schaue ich auf diese Geschichte mit dem Hintergrund meiner Lebens- und Glaubenserfahrung, so kenne ich auch solche Begegnungen, die zu einer Weichenstellung für mein Leben geworden sind. Und erst viel später wurde mir klar, da hat ein anderer, ein größerer, seine Finger mit im Spiel. Blättere ich weiter in der Bibel, begegnet mir die Gestalt des Mose. Auch er und seine Gotteserfahrung erinnert mich an die eine oder andere Situation in meinem Leben. Mose bittet Gott darum, ihn von Angesicht zu Angesicht, heute würden wir wahrscheinlich sagen, ihn face to face sehen zu dürfen. Doch Gott lehnt ab. Wenn du mich siehst, Mose, dann musst du sterben. Aber Gott ist zu einem Deal bereit. Mose soll sich auf dem Gottesberg in eine Felsspalte stellen und Gott wird an ihm vorüberziehen. Er sagt zu ihm, ich halte meine Hand vor die Nische im Felsen und wenn ich vorübergegangen bin, kannst du meinen Rücken sehen. Ich mal mir das immer so schön aus, Gottes überdimensionale Hand vor dem Felsen. Doch ich musste erst tiefer sehen lernen, um zu verstehen, was diese Geschichte eigentlich sagen will. Denn das Wort für Rücken und für im Nachhinein ist im Hebräischen der Sprache des Alten Testaments ein und dasselbe. Es kann also nicht nur heißen, du wirst meinen Rücken sehen, sondern auch, du wirst mich im Nachhinein erkennen. Und wie oft sagen wir nach einer Situation, die gerade noch glimpflich ausgegangen ist, da war eine unsichtbare Macht am Werk. Manch einer spricht gern vom Schutzengel. Doch was ist der anderes als der verlängerte Arm Gottes? Ich sehe was, was du nicht siehst. Noch eine biblische Geschichte bringe ich mit diesem Satz in Verbindung. Der alte Prophet Samuel erhält von Gott den Auftrag, einen neuen König für sein Volk zu suchen und zu salben. Er sagt ihm auch, in welcher Stadt und in welcher Familie er ihn finden wird, aber er lässt den Namen offen. So geht Samuel los.
Samuel tat, was der Herr befohlen hatte. Als er nach Bethlehem kam, gingen ihm die Ältesten der Stadt entgegen. Dann heiligte er Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer ein. Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er, »Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter.« Der Herr aber sagte zu Samuel, »Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen.« Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai, »Diese hat der Herr nicht erwählt.« Und er fragte Isai, »Sind das alle jungen Männer?« Er antwortete, »Der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe.« Samuel sagte zu Isai, »Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist.« Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, »Auf, salbe ihn, denn er ist es.« Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an.
Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Wie sehr vor allem der erste Teil dieses Satzes stimmt, erlebe ich Tag für Tag. Menschen werden nach dem Äußeren beurteilt. Der erste Eindruck zählt. Und wie oft stecke ich nach wenigen Minuten des Kennenlernens jemanden in eine Schublade, drück ihm einen unsichtbaren Stempel auf, hab ihn für mich eingeordnet. In meinem Alltag komme ich viel mit Menschen zusammen und ich ertappe mich dabei, immer wieder zu glauben, mein Gegenüber zu kennen. Der oder die schon wieder. Ich weiß zum Beispiel um Eigenarten, ich kenne den Tonfall ihrer Stimme, ich mag den Hang zur Neugier nicht. Da fällt es mir dann echt schwer, den anderen mit den Augen Gottes, mit dem Herzen zu sehen. Doch ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass Menschen nicht einfach so sind, wie ich glaube, dass sie sind, sondern dass dahinter eine Lebensgeschichte steckt, von der ich nicht viel weiß. Eine Erkrankung, die diese Person geprägt hat, oder ein Charakterzug, gegen den der Betreffende selbst schon lange Zeit kämpft. Ich sehe meinen Mitmenschen zwar, aber leider nicht so, wie er wirklich ist.
Wie mit neuen
Einer, der die Menschen mit den Augen des Herzens anschaute, war ohne Zweifel Jesus. Die Bibel ist voller Erzählungen, wie Jesus sich gerade derer annahm, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen. Dabei zog er sich leider auch das Missfallen, den Neid und sogar den Zorn der Mächtigen seiner Zeit zu. Aber Jesus kann gar nicht anders, als den Menschen so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Und genau die, die Jesus mit den Augen des Herzens angeschaut hat, die haben sich von ihm auch ansprechen und begeistern lassen. Einfache Fischer sind zu seinen engsten Freunden geworden. Steuereinnehmer und politische Eiferer, temperamentvolle Hitzköpfe und Frauen am Rand der Gesellschaft, die eine oder andere mit zweifelhaftem Ruf. Genau diese Menschen fühlten sich von Jesus angesprochen und angeschaut, wie sie wirklich waren. Sie mussten keine ihrer menschlichen Seiten verstecken oder schönfärben. Die Erfahrung, dass Jesus sie so sieht, wie sie nun mal sind, hat sie zu Jüngerinnen und Jüngern werden lassen. Aber der Weg dorthin war ein langer, die Schule Jesu keine einfache, und sie wurden auf eine harte Probe gestellt. Zunächst sind sich die Apostel schon untereinander nicht immer grün. Manche neigen dazu, mehr als die anderen sein zu wollen. Andere wiederum haben das Herz auf der Zunge. Aus ihnen sprudelt heraus, was sie im Leben nicht halten können, allen voran Petrus. Mir sind diese unterschiedlichen Charaktere eigentlich fast alle sympathisch, weil ich mich selbst in ihnen wiederentdecke, je nach meiner eigenen Lebenssituation. Und auch ich würde nicht die Hand ins Feuer legen dafür, dass ich mich anders verhalten hätte als mancher von ihnen. Es beruhigt mich, dass Jesus um die verschiedenen Eigenschaften seiner Freunde wusste und sie trotzdem in Dienst genommen hat. Das zeigt mir, er will keine perfekten Jünger, sondern lernbereite Menschen, die tiefer sehen. Sich selbst, den neben sich und besonders das Wesen Gottes, das Jesus ihnen verkündet hat. Doch die Erfahrung des Karfreitags bringt sie alle ins Wanken. Was er in seinen Nächsten festigen wollte, das löst sich auf in Leere, Hilflosigkeit, grenzenlose Ohnmacht, Angst und unbeschreiblichen Schmerz. Das Herz ist damit so voll, dass es nicht mehr sehen kann. In dieses Gefühl des Nichts tritt am Abend des Ostertages der aus dem Grab zurückgekehrte.
Während die Jünger noch darüber redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: »Friede sei mit euch.« Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: »Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben. Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen dafür.
Da sind sie wieder, die zwei Augenblicke. Der, der sieht, was vor den Augen ist, und der, der wahrnimmt, was nur das Herz sehen will und kann. Die Jünger trauen ihren Augen nicht. Ein Gespenst, ein Geist, eine Erscheinung, ein Trugbild. Der Auferstandene fragt sie nicht, ob sie ihn mit ihren Augen sehen können. Er fragt, warum sie in ihrem Herzen solche Zweifel aufkommen lassen. Zweifel ist nichts Schlechtes. Denken wir an die Begegnung zwischen Thomas und Jesus, von der wir letzten Sonntag gehört haben. Zweifel gehört zum Glauben sogar dazu, denn er hinterfragt und schaut nicht nur von einer Seite auf eine Sache. Aber Jesus legt Wert darauf, dass seine Freunde mit dem Herzen sehen lernen. Um dorthin zu kommen, muss er zuerst die anderen Sinne bedienen. Fasst mich doch an und habt ihr etwas zu essen hier, sind die Worte, mit denen er sie auffordert, ihn zu berühren, ihn als hungrigen, lebendigen Menschen zu sehen. Erst dann öffnet er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift, so heißt es. Mit diesen Augen sind nicht die Sinnesorgane des Sehens gemeint. Jesus lässt sie tiefer blicken, gewährt ihnen Einblicke, die sie bis zu dieser Stunde scheinbar nicht hatten. Dabei hätten sie doch genügend Anschauungsmaterial gehabt, wenn wir an Abraham, an Mose, an Samuel, David und noch viele andere Gestalten der Bibel denken. Doch auch sie alle mussten erst die Schule der Herzensaugen durchlaufen, um zu verstehen. Wer die Ostererzählungen liest, der lässt sich vielleicht zu der Aussage hinreißen: Ja, die Jünger damals, die hatten es einfach, die haben Jesus schließlich leibhaftig gesehen. Doch genau das war wohl auch das Problem der ersten Osterzeugen. Sie haben ihn mit ihren Händen festgehalten. Ihre Blicke blieben am äußeren Erscheinungsbild hängen. Doch der Glaube an den Auferstandenen und die Auferstehung ist eine Herzensangelegenheit. Damit ich besser sehen kann, damit ich ihn besser sehen kann, braucht es keine einwandfreien Augen, sondern ein bereites und ein offenes Herz. Alex Kübner erzählt.
Ein Missionar sucht monatelang nach einem Wort für Glaube in der Papuasprache. Eines Tages kommt ein Mann zu ihm und sagt: Du erzählst uns von Jesus und sagst, er sei für uns gekreuzigt worden und auferstanden. Hast du Jesus gesehen? Nein, sagt der Missionar. Bestimmt aber dein Großvater? Auch nicht. Dann lebt Jesus gar nicht in deiner Heimat. Woher weißt du dann, dass Jesus lebt? Unterdessen hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Siehst du die Sonne? Fragte der Missionar. Der Mann schüttelte den Kopf. So ist es auch mit Jesus. Die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst. Ich sehe Jesus nicht und weiß doch, dass er lebt. Der Mann dachte lange nach, dann sagte er: Ich verstehe dich. Dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt ihn. Mit dem Herzen hast du Jesus gesehen. Nun hatte der Missionar das Wort für Glaube gefunden. Jesus mit dem Herzen sehen.
Jesus mit dem Herzen sehen, das klingt für mich wie eine Überschrift über die ganzen Ostererzählungen. Damit leugne ich nicht die Wirklichkeit der Auferstehung oder dass die Jüngerinnen und Jünger ihn tatsächlich lebendig vor sich stehen gesehen haben. Doch es eröffnet mir die Möglichkeit, heute selbst Osterzeuge zu sein. Wenn ich sehe, wie wenig heutzutage noch wissen, was Christen an Ostern feiern und wie viel vom Kern des christlichen Glaubens durch innerkirchliche Themen wie Reformdebatten und strukturellen Wandel zugedeckt wird, wünsche ich mir wieder mehr überzeugte und überzeugende Zeugen. Menschen, die lebhaft glauben und glaubhaft leben. Nicht um andere zu missionieren, sondern um wieder mehr Herz zu Herz sprechen zu lassen. Denn um Christus, den Auferstandenen, zu bezeugen, braucht es weit mehr als sehende Augen. Es braucht ein sehendes Herz. Es braucht einen Weitblick, der die gegenwärtigen Krisen in der Welt nicht ausblendet, aber noch mehr eine Offenheit, die aus dem Herzen kommt und Menschen und Situationen so sieht, wie sie sind und nicht, wie ich sie gern hätte. Damit beginnt Auferstehung und ein möglicher Neuanfang. Ich sehe was, was du nicht siehst. Dieses Kinderspiel auf die Welt des Glaubens übertragen lädt mich ein, dem anderen zu zeigen, wie ich Jesus sehe und erlebe, wo ich schon Gott begegnet bin. Bestimmt anders als Abraham, unspektakulärer als Mose, nicht so wie Samuel, David oder einer der Apostel, aber eben auf meine Weise, mit meinen Augen und vor allem mit meinem Herzen.
Ich hab euch die schmutzigen Füße gewaschen, ich hab euch ein Beispiel gegeben. Ich wollte nie herrschen, ich diente den Menschen zum Leben. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende. Ich hab euch mit Augen der Liebe gesehen, ich hab euch viel Liebe gegeben. Alleine die Liebe verändert die Herzen zum Leben. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Den Frieden des Vaters versprochen, ich hab euch den Frieden gegeben. In Angst und Verzweiflung begleitet der Frieden zum Leben. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Seid nicht alleine, ich will euch den Geist Gottes geben, der hilft euch zu lieben und Menschen zu rufen zum Leben. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt.
meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt.
Gott beschütze dich und umgebe dich mit seiner Liebe auf all deinen Wegen. Er trage dich auf seinen Händen und mache dein Leben leicht. Er schenke dir Freude am Leben und einen festen Glauben. So segne uns alle der gute und immer treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.